Wir wollen heute mit einer Reihenpredigt über Daniel beginnen. Sie finden ihn in Ihrer Bibel hinter dem Hesekiel, in den Propheten. Wir haben heute das erste Kapitel, die Erziehung Daniels und seiner Freunde am babylonischen Hof. Das passt auf den Erntedanktag nicht bloß, weil es da um Essen geht in dieser Geschichte, sondern aus einem ganz anderen Grund. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lasst ihr unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar, und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Sie haben auch in Ihrem Leben wunderbare Erntedanktage erlebt. Ach, das ist doch heute ein schöner Tag, wenn man Gott einmal Dank darbringen darf für so viel Liebe und Güte, die man tagtäglich erfährt, und dass man einfach mal innehält und Loblieder singt. Ein bisschen bin ich überrascht, dass um uns her es wenige sind, die diesen Ruf aufnehmen, Wenn ich richtig gesehen habe, stand in der Zeitung, es war Zufall, nichts mehr vom Erntedanktag. Und wenn ich so manches Kirchenblatt auf diesen Tag durchlese, fällt mir auf, sie sagen zwar, wir sollten dankbar sein, aber es ist sehr viel Klage drin. Ich habe mir eins vorgenommen, das Aktuelle für den heutigen Tag, da steht drin, es sei fast wie beim Zauberlehrling. Kennen Sie das mit dem Besen, der da plötzlich nicht mehr zu stoppen sei? Die Bäume hängen so pratzelvoll, man wisse gar nicht mehr, wohin man soll. Und es sei schon schlimm mit dem Guten, das uns unser Herr so gibt. Und dann kann man noch viel klagen über die schlimme Wirtschaft. Es geht ja am Erntedanktag nicht bloß um ein Fest der Landwirtschaft. Es geht doch auch um unser Geschäft, um unseren Beruf. Um unser Geld, ach, da kann man ja viel klagen, von der Wirtschaft, die so schlecht geht, von der Teuerung, die uns so viel Kummer macht. Also deshalb können wir so schlecht danken, weil die Probleme so groß sind. Ja, die Probleme sind riesig groß, die Probleme sind unlösbar geworden in der europäischen Gemeinschaft. Wer will sie denn noch lösen? Im gemeinsamen Markt, vor oder nach Maastricht, alles kompliziert. Wer durchschaut denn das noch? Ich muss Ihnen heute sagen, nicht die Probleme sind schuld, dass wir nicht danken können, sondern wir haben Gott verloren. Wir leben in einer gottlosen Zeit und wir sind selber alle mit dran dabei, gottlos zu sein, ohne Gott zu leben. Da kann einer anklagen, sagen, wo ist denn der Gott, der alles so herrlich regiert? Wo denn? Und dann legen wir ihm unsere Probleme vor. Wir dürfen sie Gott vorlegen. Er hat uns aufgefordert, alle Not zu ihm zu bringen. Aber wir sollten ihn ernsthaft suchen, von ganzem Herzen suchen. Und wie ich diese Geschichte gelesen habe, dachte ich, die passt auf den Erntedanktag. Dass wir Probleme haben. Ach, was sind wir für ein Geschlecht, dass wir so viel Aufhebens davon machen. Was war das erst im Leben des jungen Daniel? Als ein Kriegsgefangener in die Fremde geführt, er in jungen Jahren, er muss sein Elternhaus verlassen, wider Willen, er ist herausgerissen aus seiner Gemeinschaft. Und er kommt in eine fremde Welt. Probleme über Probleme. Ein Despot wüstet. Babylonische Herrscher waren wilde Gesellen. Armeen haben gewütet, Jerusalem lag in Schutt und Asche, der Tempel war wenig später verbrannt mit Feuer. Probleme über Probleme, auch noch ganz andere Probleme als wir haben. Aber da ist ein junger Mann, er hat Gott. Und darum ist er ein Dankbarer. Ich möchte Sie fragen, ob Sie die Nähe Gottes haben. Denn das ist das Geheimnis. Sie können in der größten Not sein, in der größten Traurigkeit. Wenn Sie Gott zum Freund haben, können Sie fröhlich auftrumpfen, können Sie loben und danken und Ihre Stimme wird nicht schweigen können. Dieser junge Daniel erlebt plötzlich in Babel eine Macht, einen Frieden, eine Welt, wie er sie noch nie gekannt hat. Im ganzen Alten Testament stand immer Babel für eine Welt ohne Gott, für eine gottlose Welt. Sie wissen das von dem Fortschritt der Technik, als sie den riesigen Turm bauen wollten, die Stadt, die alles überragt und wo der Turm so groß ist, dass er einen Namen gibt, der über alle Namen ist. Babel, das war ein Zeichen für eine Menschheit, die entschlossen ihr Schicksal in die Hand nimmt. Wie wird das auf den jungen Mann gewirkt haben? Hätte er nicht sagen müssen, wie danke ich dir, du treuer Gott, dass du mich das alles erleben lässt. Ich darf in diese Welt hineingehen. Du gibst mir das, das ist dein Geschenk. Mir fällt auf, der Daniel ist kritischer als wir sind. Sie brauchen gar nicht heute am Erntedanktag für alles zu danken. Der Daniel sagt, all das Große dieser Welt bewegt mich nicht. Er soll mich nicht einmal gefangen nehmen mit meinen Gedanken, soll mich nicht faszinieren und nicht beherrschen. Er nahm sich vor, in seinem Herzen Gott zu dienen. Er hat in seinem Herzen einen Bund gemacht. Und ich muss Sie fragen, haben Sie so ein Geheimnis auch in Ihrem Leben? Dass Sie sagen, mich interessiert das alles gar nicht so sehr, was da in der Welt noch im Auf und Ab der Geschichte der Völker geschieht und die aufregenden Tagesereignisse, die uns alle ja fortwährend beherrschen. Das Wichtigste meines Lebens ist nur, wie kann ich in der kurzen Zeit meiner Lebensspanne, die mir Gott gegeben hat, ihm dienen? Welchen Auftrag hat er für mich? Wo braucht er mich? Was ist mein Platz? Ich habe die Predigt heute überschrieben, einsam und doch nicht verlassen. Ein junger Mann, ganz allein in einer fremden Welt des Überflusses und des Reichtums, kritisch gegen seine Umwelt, kritisch gegen alles, was er sieht, skeptisch, ob das sein Platz ist, fragend, Gott, was willst du mit mir? Aber der an seinem Platz nicht allein ist, nicht bloß, weil Gott bei ihm ist, sondern er kriegt auch noch ein paar Freunde, die mit ihm durch dick und dünn gehen. Eine Bruderschaft, eine Gemeinschaft, die ihn nicht allein sein lässt in einer fremden Welt. Es geht heute ums Danken. Also wir danken doch nicht wegen der Rüben oder wegen der Tomaten. Bei manchen Leuten hängt schon der Glaube schief, wenn einmal ein Apfel faulig ist. Das ist nicht das Problem, wir hängen doch nicht von den Gütern ab. Unser Leben ist doch zum Dank herausgefordert und gerade auch an diesem Tag, weil uns in den Gütern wir plötzlich entdecken, da will mich mein Gott beschenken. Und das kann nur der merken, der eine persönliche Liebesgeschichte mit Gott hat, der einen Bund seines Herzens mit Gott hat, auch in der Fremde, wo er lebt, in seinem Geschäft, in der Arbeit, ob er im Ruhestand ist oder im Urlaub oder wo er lebt, in der Ehe und in der Familie. Ich will mit Gott leben, ich möchte ihm dienen. Und dann merkt man plötzlich, das, was er mir gibt, das nehme ich aus seiner Hand und die Probleme. Da gibt's viel, was ich nicht verstehe außerhalb meines Lebens. Ich darf ihm danken. Neulich war in unserem Briefkasten ein Blatt der AOK und da stand drin, 25% der Frauen in unserem Land seien depressiv. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber die AOK weiß das ja aus den Abrechnungen der Ärzte. 25%. Das sind alles Menschen, die sich nicht mehr freuen können, denen dieses Leben eine schwere Last geworden ist. Vielleicht ist es bei den anderen auch gar nicht viel besser, dass sie vor lauter Sorgen und Ängsten immer weiter sehen. Nicht bloß die Kranken, die heute mit ihren Lasten da niederliegen und schier zusammenbrechen, sondern wir alle. Und wenn wir es jetzt machen wie Daniel, dass wir plötzlich entdecken, da ist der lebendige Gott, der mir begegnet, der mich führt, der mich leitet. Wie kann ich denn das selber machen? Ganz praktisch, indem Sie Ihr Leben unter die Führung Gottes stellen. Sagen, ich möchte nicht mehr der Chef meines Lebens selber sein. Ich möchte, dass Gott mein Leben führt. In allen wilden Schicksalsschlägen möchte ich, dass sich Gottes Wille vollendet. Und da hält sich Gott daran. Er wartet darauf, dass wir unser Leben ihm übergeben, damit er die Regie führen kann. So macht es dieser Daniel. Das heißt ganz am Anfang des Kapitels, wie die goldenen Gefäße aus dem Tempelschatz nach Babel geführt werden und dort in einem Götzentempel aufgestellt werden in der Schatzkammer. Es war für die Juden furchtbar, wie diese Gefäße missbraucht waren, entehrt und nachher noch zur Gotteslästerung, will der Belsazar noch aus diesen Gefäßen, die er sich bringen lässt, sein Trinkgelage feiert. Missbrauchte Gefäße. Das ist ein tolles Wort in der Bibel. Wir hatten es neulich in der Bibelstunde, dass der Apostel Paulus sagt, jeder Mensch ist ein Werkzeug, ein Gefäß Gottes. Darin liegt unsere Würde, dass wir auf das Gegenüber zu Gott hin geschaffen sind. Und mich wundert das gar nicht mehr, dass heute Menschen fragen, was ist der Sinn meines Lebens?
Es soll heute keiner vorschnell danken. Der kann danken, der den Sinn und das Ziel seines Lebens kennt. Ich bin ein Gefäß Gottes, bin dazu geschaffen, dass Gott mich füllt, dass Gott mich gebraucht. Wie so ein Pokal im Tempel, der zum Gottesdienst benutzt wird, so wird das Leben Daniels benutzt, Gott zur Ehre, ihm zum Dienen und zum Gebrauch für ihn. Ja, das war mein erster Punkt, wo ich das zeigen wollte. Einsam, aber nicht verlassen. Einer, der seines Lebens Geheimnis entdeckt. Aber nun kommt der nächste Punkt. Was sollen wir mit den Gaben dieser Welt machen? Was sollen wir denn mit den Gaben dieser Welt machen? Wie benutzen wir denn die Gaben dieser Welt richtig? Da kommen ja auch viele Probleme unseres Lebens davon her, dass wir Schwierigkeiten haben. Wie gehen wir denn richtig um mit dem Geld, mit der Zeit? Eltern, die oft nicht mehr weiter wissen, was mache ich mit meinen Kindern, wenn sie im schwierigen Alter sind? Und manchen Kindern geht es so mit den Eltern, sie nicht wissen, was sie mit denen noch anfangen sollen. Also mit all den Gaben dieser Welt, ja, was fange ich denn an mit meinen Mitmenschen und mit meinem Körper? Und was mache ich denn, wie gebrauche ich denn die Gaben meines Lebens richtig? Mir fällt auf, dass der Daniel recht unbekümmert, fast naiv in diese Welt Babels hineingeht. Manche fragen ja, darf ein Christ wissenschaftlich denken? Das müssen sie. Wenn sie die Gaben der Weisheit haben, das ist an dieser Daniels-Geschichte so schön, dass wir alle Gaben, die uns Gott gegeben hat, benutzen dürfen. Sie sind uns alle gegeben. Es gab immer wieder in der Gemeinde Gottes, gab es immer wieder Leute, die zur Askese aufgerufen haben. Es hat immer einen Sinn zum Fasten, aber es gibt auch von Jesus her die große Ermächtigung. Sie dürfen Urlaub machen, sie dürfen Geld ausgeben, kostet alles was. Ihre Einrichtung, ihre Wohnung, manche tun das mit schlechtem Gewissen. Wir dürfen essen, das soll uns auch gut schmecken. Soll nicht bloß so zur Not sein, wir dürfen alles gebrauchen. Und doch hat Daniel an einer Stelle plötzlich eine Hemmung. Was ist das mit dem Essen? Nun, Sie kennen die jüdischen Speisegebote, die waren besonders streng. Ich vermute, dass noch ein anderer Grund hinzukam. Im Heidentum waren die ganzen Fleischstücke, die gegessen wurden, wir lesen das ja noch im Neuen Testament, im Korintherbrief, waren ja im Götzentempel den Götzen geopfert. Für den Daniel war das eine ganz große Hemmschwelle. Lassen Sie mich mal ganz einfach sagen. Ich möchte keine Sünde tun. Ich möchte keine Sünde tun. Er war für alles, was er mit seinem Kopf denken kann. Die Babylonier waren berühmt für ihre Wissenschaft. Die haben Algebra gerechnet mit Potenzen und Wurzeln. Die Rechtssammlung des Hammurabi war die Größe der damaligen Welt. Die hatten eine Schrift mit der Keilschrift, war das wahnsinnig kompliziert. Darum musste man besonders intelligent sein, um diese Schrift überhaupt lernen zu können. War alles für Daniel selbstverständlich, das wollte er alles tun. Aber an einer Stelle, ich möchte nicht gegen Gott sündigen. Hören Sie es nicht kichern heute in der Christenheit? Wer redet denn noch von Sünde? Sitzt keiner hier, der nicht in der vergangenen Woche häufig und vielfach gesündigt hat. Ist uns das auch noch so ernst wie dem Daniel? Ich möchte nicht sündigen, ich möchte mich nicht unrein machen. Ja, was heißt denn das konkret? Dass wir den Feiertag heiligen, dass wir den Namen Gottes nicht entehren, dass wir keusch und züchtig leben in Worten und Werken. Ja, ganz einfach. Dass wir die Wahrheit sagen und keine Lüge über unsere Lippen kommt. Dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Liebe Schwestern und Brüder, dass heute am Erntedanktag ist nicht bloß ein Fest, an dem wir ein paar Früchte bewundern und Gott Dank sagen. Das können Sie auch in der Baalsreligion machen. Die haben auch die Fruchtbarkeit der Natur angebetet. Es geht doch darum, dass ich über diesen Gaben nicht den Segen Gottes verliere, dass mich in Gelddingen nichts gefangen nimmt, dass von unrechtem Gut nichts untermenget sei, heißt im Lied, dass wir wieder Leute sind, die eine Angst im Leben haben, Ich möchte nicht wieder Gott sündigen. Dass man das abspürt bei unserer Eheführung, dass die anderen vielleicht spotten und sagen, ist der mal eng? Das ist doch egal, was die anderen dazu sagen. Der Speisemeister hat natürlich gesagt, das geht ja gar nicht, was ihr da tut. Das war so schlimm wie bei unseren jungen Leuten, wenn die im Bund plötzlich anfangen, bei der Bundeswehr in ihrer Stube mit der Bibel lesen. Da lachen doch alle. Und da steht einer ganz allein und sagt, ich habe es in meinem Herzen vorgenommen, ich möchte Gott dienen. Gott hat unserem Volk heute in einer Fülle Gaben gegeben, dass es unserem Volk ganz gewiss zum Fluch werden wird. Und so war es immer. All die Gaben sind mehr zum Fluch geworden als der Mangel, als die Notzeiten und der Hunger. Und dass wir es jetzt wieder merken und lernen, wir müssen anders als die anderen leben, wir müssen eine Gegenkultur aufbauen, wir müssen einen alternativen Lebensstil machen. Manche unter uns sind sorgend und sagen, ist der Spinat auch nicht atomverstrahlt und ist da nicht Fluorkohlenwasserstoff drüber gegangen und bei der Speise? Schön, wenn Sie so sorgfältig essen. Sie müssen bloß aufpassen, dass es keine Manie in Ihrem Leben wird, kein Zwang. Aber noch viel mehr sollten Sie sich dafür sorgen, sagen, ich möchte nicht wieder den Herrn sündigen. Das muss die Grundregel sein. In allem, was wir tun, soll keine Sünde dabei sein, nichts gegen Gott. Ich will doch den Segen Gottes nicht verspielen über meinen Gaben. Ob mir die Karriere offen steht, ob ich Reichtum und Glück erbe, das ist doch nicht wichtig. Wenn ich nur Gott treu bleibe und wenn das über unseren ganzen Lebensordnungen steht, wie wir mit den Gaben umgehen, dass ich Gott zur Ehre und zu seinem Lob gebrauche. Jetzt noch das Letzte. Grund zum Danken, wenn Sie die Geschichte da lesen. Es ist gar nicht wichtig, was und wie man ist. Ja, das sehen Sie, deshalb können die Leute, die heute in den Slums leben und arbeitslos sind, die in den Hungergebieten der Welt leben, mehr Gott loben als unser sattes Volk. Da schallt es heute aus den Gemeinden und Kirchlein. Und ein Daniel kann loben, obwohl er nur geringes Mahl hat. Das ist in der Tat eine Erkenntnis, weil er der Güte Gottes begegnet, die uns beschenkt im kleinsten Stück der Weltschöpfung, in jedem kleinen Detail. Und das passt dann bis aufs Letzte. Er lässt dem Speisemeister 10 Tage Freiheit. Man wundert sich, provoziert der Daniel hier nicht wirklich Gott? Man kann ja Gott nicht zwingen, aber an der Stelle sagt er, lässt Gott sich nicht lumpen. Und das dürfen Sie sich merken. Gott lässt sich nicht lumpen. Wer ihm dient, den wird er wieder bedienen. Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Es gibt niemand, der es dem Herrn gibt und der dann darum betrogen wird. Und das ist kein Lotteriespiel. Sondern das ist die Frage des Glaubens, nicht die Fülle der Gaben ist wichtig, sondern ob Gott mir das gibt. Und darum setzt er sich vor seinem Wasserglas nieder und vor seiner Blechschüssel war es wahrscheinlich mit ein bisschen Gemüse noch drin, was den anderen nur noch als Beilage diente. Aber der Segen Gottes liegt darauf und es geschieht also nach 10 Tagen das Resultat, bis ins Körperliche hinein sichtbar wird und das, was uns so oft fehlt. Das war plötzlich da. Das wissen die Kranken, die jetzt vielleicht bloß ein Löffelchen Suppe essen können. Und die mehr von der Güte Gottes erleben als manch einer, der ein großes Mahl jetzt isst. Die Güte Gottes mit seiner großen Liebe ist es doch, die mich hält und die mich trägt und die mich versorgt. Und darum ist es so wichtig, auch am Erntedanktag über dem großen Aufbau am Altar nicht zu vergessen. Das ist die größte Gabe Gottes, die er mir gibt, seinen Sohn Jesus. Da hat er alle anderen Gaben hineingepackt, weil er mir seinen Sohn Jesus gibt. Darum kann mir auch das Schwerste und das Schlimmste nichts mehr ausmachen. Ich bin bewahrt und getragen von seiner Liebe. Und es gibt keine Lage, und sei sie noch so schwer und traurig, wo ich nicht loben und danken und preisen müsste über das Gute, das er mir getan hat. Umkehren müssen wir. Umkehren. Ganz einfach umkehren. Vor allem zuerst einmal wissen, was ist der Sinn meines Lebens? Gott hat mich geschaffen. Gott hat mich gemacht. Er sendet mich. Und manchmal denke ich, unser Stuttgart ist auch so ein Babel, eine gottferne Welt. Ich möchte da bloß sein, wo er mit seinem Segen bei mir ist und wo er mich begleitet und mich überschüttet mit Gutem, und da darf ich ihm dienen. Suchen Sie ihn, den lebendigen Gott, und weihen Sie ihm Ihr Leben. Und dann alles, was Sie tun, Ihre Berufsaufgaben, Ihre Nöte, Ihre Sorgen, Ihre Ängste, Ihre Krankheiten, laden Sie das einfach bei ihm ab. Und freuen Sie sich, dass Sie aus der Sündenvergebung leben dürfen, dass er Ihnen die Lasten wegträgt und dass er Sie ganz nah zu sich zieht und dass Sie unter der segnenden Hand Jesu leben dürfen. Amen.